Es war erstmal ein weitreichender Versuch. Der Versuch, ein politisches Programm der sozialen Gleichheit staatlich durchzusetzen. Die Oktoberrevolution, die sich in diesen Tagen zum 100. Mal jährt. Und da werden Tagungen abgehalten, Konferenzen organisiert, Filme produziert, Ausstellungen gezeigt und unzählige Bücher veröffentlicht. Darunter zum Beispiel eine Gesamtdarstellung des Kommunismus. Die Farbe Rot heißt das Buch von Gerd Köhn.
Für Historiker, das bin ich nun mal in der Hauptsache, ist die ganze Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert nach wie vor vielleicht einer der am schlechtesten verstandenen Teile. Nehmen Sie die ursprüngliche Dynamik und nehmen Sie dann einen abrupten Abbruch. Und dann ist es eine Geschichte, von der doch gar nicht klar ist, dass sie zu Ende ist. Denn gerade hat die Kommunistische Partei Chinas ihren 19. Parteitag gefeiert und eine neue Ära der Xi Jinping-Ideen ausgerufen. Und das zwingt einen in gewisser Weise auch dazu, dass was im 20. Jahrhundert unter diesem Titel gelaufen ist, mehr ist das ja erstmal gar nicht, nochmal zu reinterpretieren. Das war natürlich eine große Arbeit. Und deswegen ist das Buch schlanke 1000 Seiten Text netto geworden. Kürzer konnte man das gar nicht machen.
Sagt Gerd Köhn, über 1000 Seiten hat sein Buch Die Farbe Rot. Felix Klopotek hat es gelesen.
Und ich war erstmal sehr überrascht über das Buch, weil es mit dem klassischen antikommunistischen Paradigma nicht folgt. Und das klassische antikommunistische Paradigma ist ja, dass die ganzen Ideen von Stalin bei Lenin und die ganzen Ideen von Lenin bei Marx vorgeprägt waren. Und dass im Grunde genommen die Vorstellung, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, nur zur Hölle führt. Also im Grunde genommen eine idealistische Konstruktion eigentlich. Ne? Also wenn Marx anders gedacht hätte, dann hätte es vielleicht gar keinen Lenin gegeben und so weiter. Und so eine Art Abirrung im kosmischen Gedächtnis der Menschheit, wie auch immer. Und das habe ich jetzt in diesem Buch überhaupt nicht so wiedergefunden. Eher im Gegenteil. Also ich fand, dass die unglaubliche totalisierende wie aber auch totalitäre Dynamik des Kapitals. Und davon ist ja auch erstmal die kommunistische und die Arbeiterbewegung ein Teil, dass das in seiner Wucht dargestellt wurde und dass im Grunde genommen Lenin nicht außerhalb dieser Dynamik steht. Da gibt es also ganz, fand ich jetzt wirklich erhellende, inspirierende Kapitel, die so auch in der linken Diskussion gar nicht bekannt sind. Also der Versuch, die Revolution nach Polen zu exportieren 1920, das dramatische Scheitern und auch natürlich auch an der Hybris der bolschewistischen Heerführer, das sind tatsächlich Sachen, die ich doch mit großem Gewinn gelesen habe. Mich interessieren aber, ich sag mal, zwei Pole, die ich in dem Buch vermisst habe. Der eine Pol sind tatsächlich die kommunistischen Dissidenten, damit meine ich jetzt nicht Leute, die beleidigt sind, dass sie nicht zum Zuge kamen, ja, etwas flapsig ausgedrückt, Stichwort Trotzki, sondern damit meine ich eigentlich Leute, die schon sehr früh den, ich sag mal, staatskapitalistischen und sehr früh den bürokratisch totalitären Charakter der Oktoberrevolution analysiert haben. Also die Strömung, die man später Rätekommunisten oder auch Linkskommunisten nennt. Der andere Pol, der mich interessiert, ist gewissermaßen, ich sag mal, der Kommunismus ohne Namen. Ja? Also die Massenbewegung, die autonomen Kämpfe, die Selbstorganisierung der Subalternen, die auch erstmal vollständig ohne Partei stattfindet. Ja? Diese beiden, ich sag mal, Pole, die habe ich in diesem Buch vermisst.
Das Missverständnis liegt vielleicht ein bisschen darin, oder unser verschiedenes Herangehen, sagen wir mal, liegt darin, dass ich mich tatsächlich strikt als Historiker dem Ganzen genähert habe. Nicht in erster Linie als jemand, der jetzt aus diesem ganzen historischen Stoff sozusagen die Goldnuggets herausfiltern möchte, von denen aus man dann vielleicht eine neue emanzipative Theorie und Praxis und so weiter schmieden könnte, ja, wenn wir mal in dem Bild bleiben. Sondern erstmal ist es nicht einfach Ideengeschichte, wie Felix Klopotek in seiner Kritik geschrieben hat. Das ist es meines Erachtens nun gerade nicht, oder ich habe jedenfalls versucht, es nicht so zu machen, sondern ich gehe ja durchaus davon aus, dass das Sein zunächst mal das Bewusstsein bestimmt, bevor dann das Bewusstsein auch das Sein bestimmt. Und dass sowohl Marx wie Lenin, wie Stalin und Mao und all die anderen Kinder ihrer Zeit, Figuren ihres historischen Kontexts, ihres Milieus sind. Also insofern ist es ja nicht verwunderlich, wenn ich solche Brüche charakterisiere, wie zwischen eben denen, was Marx zunächst einmal in seiner Zeit, in seinem Kontext entwickelt hat. Und dieser Kontext ist ja nicht zufällig der, in dem eben diese kapitalistische Produktionsweise als etwas, was die gesamte menschliche Geschichte verändert, hereinbricht. Und er ist vielleicht der Erste überhaupt, der das erfasst hat. Niemand sonst hat es meines Erachtens in dieser Dramatik erfasst. Über Kommunismus spricht Marx fast nirgendwo. Ja, außer in unveröffentlichten Notizen. Das Wort Kommunismus ist für ihn gar kein systematischer Begriff. Lenin, wenn er 1918 dann sagt, das ist der einzig wissenschaftlich richtige Name, dann definiert er das auch nicht, sondern es ist ein bisschen ein Trick. Er nimmt den Erwartungshorizont, der vielleicht mit diesem Begriff verbunden ist, auf, aber um letztlich sich selbst in diesen Nerz zu hüllen. Ja. Was genau das sein soll, wird nirgends erklärt. Und insofern nehme ich diese Begriffe erstmal als face value. Ich bin nicht auf der Suche nach dem wahren Kommunismus gegenüber dem falschen Kommunismus, ja, sondern ich nehme diese Begriffe erstmal so, wie sie mir entgegenkommen, als Selbstbezeichnung politischer Bewegungen. Davon ausgenommen sind, wie gesagt, die ganz frühen Überlegungen von Marx, wie ein Jenseits der kapitalistischen Gesellschaftsformation aussehen könnte. Aber das sind Bemerkungen, die er ins Unreine geschrieben hat und die im Übrigen erst in den 1950er, 60er Jahren uns überhaupt bekannt geworden sind, also die Pariser Manuskripte und so weiter. Also die haben in der wirklichen kommunistischen Bewegung überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wir können heute darüber nachdenken und dann sind sie auch gar nicht so extravagant, diese Überlegungen, sondern vergleichsweise handfeste Maßstäbe, sehr wohl für das, was wir heute gerade haben. Meines Erachtens haben wir die Situation, die im kommunistischen Manifest beschrieben ist, wo alles in der Welt einen Zusammenhang bildet und die kapitalistischen Produktionsformen fast alles durchdringen. Die Situation haben wir heute überhaupt erst. Deswegen müssen wir heute nachdenken.
Ich würde mich auch dagegen verwahren, ja, wir picken uns jetzt nur die Rosinen heraus. Ne? Und es gab ja dann sozusagen in dem ganzen Meer des Schreckens und des Terrors gab es ja auch einige Stimmen, die waren ganz honorig oder so. Nee, das fände ich auch zu undialektisch oder zu unmaterialistisch. Mhm. Ich finde ja gerade die Stärke der Rätekommunisten darin, dass sie darauf reflektiert haben. Ja? Also dass im Grunde genommen die Theoriebildung abhängig ist von der Praxis oder von den Versuchen der Selbstbefreiung der Arbeiterinnen und Arbeiter.
Wen meinen Sie übrigens genau? Pannekoek?
Ich meine, ja, also das fängt natürlich an, das fängt bei jemandem wie Pannekoek an, der sozusagen dann noch den ich sag mal, den jungen Lenin kennt und auf ihn auch so ein bisschen erstmal so herabschaut, als jemand, der eher so als Mitläufer aufgefallen ist, nicht unbedingt so als eigenständiger Theoretiker. Natürlich gehört zu den Vordenkerinnen Rosa Luxemburg oder die, sagen ihre, sagen wir mal, holländische Kollegin Henriette Roland-Holz, dann überhaupt die ganze holländische Linke, da kommt dann noch der Hermann Gorter. Ne? Ja. Wir reden in Deutschland dann von Karl Korsch, in Italien ist nochmal eine etwas andere Abteilung, aber was die Klarheit der Stalinismuskritik angeht, von Amadeo Bordiga. So, und da finde ich erstmal die Stärke zu sagen, okay, also es ist, die Revolution wird nicht gemacht, ja, also wird nicht von genialen Führern und aber auch nicht von einer Vorhutorganisation initiiert, sondern sie ist abhängig von den realen Kämpfen, also von der Bewegung, der wirklichen Bewegung, wie es ja bei Marx heißt, die den Zustand aufhebt. Und deswegen geht es also mir nicht darum, oder das wäre auch ein schwacher Vorwurf zu sagen, ja, aber Sie haben ja die guten Leute nicht beachtet. Ne? Also gute Leute gibt es natürlich überall, aber es geht mir um die Vermittlung.
Mit den Worten Felix Klopotex war es das schon mal ein Hinweis auf eines der unzähligen Bücher, die erschienen sind zum 100. Jubiläum der Oktoberrevolution. Ein weiteres Buch ist eine Neuauflage eines, wenn man so will, antiimperialistischen Klassikers. Lenin schrieb 1916, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Nun ist das Buch in Neuauflage erschienen mit einleitenden Vorworten von Dietmar Dart und Christoph Türk.
Natürlich ist, sagen wir mal, der Zusammenbruch des zaristischen Reiches der ja damals ganz viel zu tun hatte mit dem Kriegszustand auch. Das darf man nie vergessen. Ohnehin ein Gewaltprozess gewesen. Nicht? Also man muss ja sagen, Russland, das zaristische Russland, hatte ja nicht unbedingt selber in erster Linie den Krieg, den Ersten Weltkrieg mit angezettelt und war aber ebenfalls dann in diesem Krieg mit involviert. Und seit 1914 war Kriegszustand und der hat ja dann praktisch die ganze Lebenszeit von Lenin auch gar nicht wieder richtig aufgehört. Also ich meine, das ging ja bis in die 20er Jahre hinein mit den russlandinternen Kämpfen dann zwischen Roter Armee und Weißen Armeen und Durchsetzung des Kriegskommunismus. Das waren ständig Kriegszustände. Und da war Gewalt ohnehin ständig präsent, also auch militärische Gewalt und insofern nicht etwas, was erst dann durch die Bolschewiki und die Rote Armee da reingebracht worden ist. Aber auf der anderen Seite war klar, eine Expropriation der Expropriateure, wie das bei Marx heißt, also eine Enteignung der Enteigner, womit eben immer die kapitalistischen Enteigner des Gemeineigentums gemeint waren. Das hat sich natürlich auch Marx nicht einfach gewaltlos vorgestellt. Bloß er hatte die Idee, dass das eine derartig große Menge von Menschen sein würde, die gegen ganz wenige Enteigner übrig bleiben, sodass diese Enteignung dann ja vergleichsweise mit einem Minimum an Gewalt auskommen würde. Und die Verhältnisse in Russland waren natürlich nun ganz andere. Wir wissen ja auch, dass Russland als ein ökonomisch zurückgebliebenes Land nicht gerade dasjenige war, was sich Marx als die Speerspitze der Weltrevolution vorgestellt hatte. Nicht? Da hat er eher England oder Deutschland im Sinn, die damals wirtschaftlich fortgeschrittensten Länder. Und dort sollte der Umbruch stattfinden und sich dann auf alle weiteren ausdehnen. Naja, und nun war ausgerechnet in Russland eine Revolution ausgebrochen. Und diese Revolution stellte dann tatsächlich mit einer Radikalität das kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in Frage, wie das niemand zuvor getan hat und seither auch nicht wieder getan worden ist. Und ja, versuchte dann aus der Not, nämlich im zurückgebliebenen Russland zu agieren, eine Tugend zu machen und zu hoffen, dass von dort aus der revolutionäre Funke überspringen würde auf ganz Europa, vor allen Dingen auf Deutschland. Das war Lenins Vision und wir wissen, das hat nicht geklappt und dann wurde nachher vor allen Dingen in der Stalinzeit schlicht und einfach der Aufbau des Sozialismus oder das, was Stalin dafür hielt, in einem Land vorangetrieben und vor allen Dingen darauf geachtet, dass dann die Sowjetunion als Weltmacht der Weltmacht USA Paroli bieten konnte.
Soweit Christoph Türke, der lange als Professor Philosophie in Leipzig gelehrt hat, der sich immer wieder bewegt in seinem Denken in der Tradition der kritischen Theorie, der nun ein Vorwort geschrieben hat zu einer Neuveröffentlichung eines Werks von Lenin, nicht was tun, nicht Staat oder Revolution, sondern der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und wir bleiben bei Lenin.
Antisemitismus называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев.
Ja, Lenin spricht sich hier gegen den Antisemitismus aus. Und tatsächlich hätte ja der Anspruch fungieren können als Damm. Der universalistische Anspruch hätte dienen können als Damm gegen eine offene Judenfeindschaft während und nach der Oktoberrevolution. In einer kommunistischen Gesellschaft sollte Antisemitismus schlicht verschwinden. Und tatsächlich, nach der Revolution 1917 stellten die Bolschewiki den Antisemitismus unter Strafe. Dennoch verübten nicht nur die Weißen Garden, sondern auch die Rote Armee während des Bürgerkriegs Pogrome. Und daher fragen wir nun Olaf Kistenmacher, welche Rolle der Antisemitismus in der Sowjetunion gespielt hat.
Es ist ja ganz richtig, erstmal die Perspektive zu sagen, wenn es eine gesellschaftliche Kraft in Russland gegeben hat, die ganz entschieden den Antisemitismus bekämpft hat und sich dafür auch Schritte überlegt hat, um den Antisemitismus zu bekämpfen, dann waren es die Bolschewiki. Also diese Schallplatte zeigt das ja sehr deutlich. Es wurden Gesetze erlassen gegen Antisemitismus. Es wurde die Todesstrafe verhängt gegen Pogromisten. Also und Lenin selber hat den Antisemitismus immer verurteilt. Allerdings muss man auch sagen, der Blick auf den Antisemitismus der Bolschewiki war tendenziell der, das ist ein Phänomen der alten Gesellschaft. Und so, insofern wir die alte Gesellschaft überwunden haben, insofern wir das Zarenreich überwunden haben, wird auch dieses Problem verschwinden. Und ich habe ja kürzlich mit Brendan McGeever, einem schottischen Soziologen, ein Interview für die Jungle World geführt, wo er kennt sich sehr viel besser mit der Geschichte aus als ich, wo er darauf hinweist, dass diese Rede möglicherweise auch eine Reaktion ist auf andere Linke, die mit den Bolschewiki zusammengearbeitet haben, die eher linke Sozialrevolutionäre oder Pro-Alezion-Mitglieder gewesen sind, die von Anfang an gesagt haben, hier ist ein großes Problem, eine Gesellschaft im Umbruch, eine gesellschaftliche Krise. Die Revolution wird auch vieles Negative hervorbringen und die sehr, sehr wachsam waren für eine antisemitische Stimmung, die man auch in dem berühmten Buch von John Reed, 10 Tage, die die Welt erschütterten, finden kann. Auch da wird eine bestimmte antisemitische Stimmung auf der Straße nachgezeichnet. Und die geht immer wieder in diese Richtung, Juden sind Profiteure des Elends anderer Menschen. Und Lenins Rede hat dieses Element auch. Also man könnte die Lenin-Rede sogar so interpretieren, Lenin richtet sich nicht nur an die Gegenseite, sondern auch an die eigene Seite und sagt, seht nicht in Juden diejenigen, die immer nur profitieren, sondern seht in ihnen eher Genossinnen und Genossen.
Soweit der Historiker Olaf Kistenmacher. Und nicht nur der Antisemitismus in der Sowjetunion, auch ein anderes Ereignis ist es wert, genauer betrachtet zu werden. Der Aufstand von Kronstadt im Februar 1921 und seine Niederschlagung hatte über Jahrzehnte eine zentrale Bedeutung bei der Bewertung der Sowjetunion, ein Ereignis, das die Linke polarisiert hat und heute noch umstritten ist. Manche sprechen sogar vom Mythos Kronstadt, wie Evgeni Kasakov.
Es gab zunächst einmal landesweite Unzufriedenheit mit Politik der Bolschewiki und die Kronstadter Matrosen schmerzhaft betraf. Das waren vor allem Leute, die vom Land kamen. Und du hast gesagt, es war während des Bürgerkrieges. Genau genommen war das zu der Zeit, wo Bürgerkrieg zumindest im europäischen Teil von Russland schon vorbei war. Und damit entfiel die Legitimation für manche Maßnahmen, die Bolschewiki zuvor damit gerechtfertigt haben. Das ist halt nun mal aus der Not des Krieges entstanden, wie Getreiderequisition bei den Bauern oder sehr rigide Politik auch gegenüber linken Kritikern. Das war ein der Gründekomplexe für Aufstand. Es gab aber auch Gründe, die sehr lokal waren, die eher mit Situation der baltischen Flotte zu tun hatten, wie zum Beispiel die Matrosen waren unzufrieden damit, dass ab jetzt die Flotte, die noch 1917 sehr wichtig war, an Bedeutung verloren hat. Also erstens, weil Krieg war vorbei und zweitens, weil es wurde immer zu zivilen Zeiten war Kriegsflotte nicht mehr so ein zentraler Bereich. Und die Kronstadter Matrosen waren aber gewöhnt, sich als eine Art Elite der Revolution zu sehen. Sie waren sozusagen so radikal. Kleinster Teil der Flotte, sie haben an allen Ereignissen seit Februar 1917 aktiv teilgenommen, wurden auch zu Land eingesetzt, also jedes Mal, wenn es irgendwo an zuverlässigen Kräften mangelte, hat man gerne Kronstadter Matrosen geschickt und mit Abwertung ihrer Bedeutung waren sie natürlich nicht zufrieden. Es gab Unzufriedenheit damit, wie die politische Propagandaarbeit organisiert ist, also ging um darum, wer soll Kommissar, also politischer Leiter der baltischen Flotte sein. Es gab aber auch so spezifische Probleme, wie einige Matrosen kamen aus Lettland und Estland und diese Länder sind unabhängig geworden und jetzt wollten sie diese Matrosen gerne nach Hause, aber das waren oft Minensteller oder Funker, wertvolle Spezialisten und die sowjetrussische Seite war nicht sehr daran interessiert, sie zu verlieren und hat gesagt, wir führen gerade Verhandlungen, ob wir nach Hause zurückkehren dürfen mit teuren Ländern, mit Estland und mit Lettland, aber haben da noch keine Ergebnisse. Also man muss auch diese Aspekte beachten, dass neben solchen Sachen wie Empörung über Hunger und mangelnde Versorgung oder repressive Politik kamen auch sehr spezifische Probleme aus der Armeeleben dazu. Warum Mythos Kronstadt? Weil Kronstadt aufstand. Eine der wichtigsten Gründungsmythen der Lenin-kritischen und sowjetkritischen Linken ist, und es ist das sehr schnell geworden, schon im Jahr 21 stellen holländische und deutsche Retterkommunisten Fragen an sowjetischen Genossen oder inzwischen schon Ex-Genossen, wie sie die Niederschlagung des Kronstadt-Aufstandes erklären. Und natürlich ist von anderer Seite Kronstadt-Aufstand, wenn wir die Schriften von Trotzki zum Beispiel lesen oder die sowjetischen Bücher, immer ein Beleg dafür, dass eigentlich die linken Kritiker der Bolschewiki nur in den Händen der wirklich reaktionären Kontrarevolution gespielt haben und quasi als Türöffner für rechte Kräfte agiert haben. Das hat Lenin von Anfang an so formuliert und das zieht sich in die Publizistik und Historiografie über Kronstadt so hindurch. Und man kann sehen, bis heute haben linke Autoren aus beiden Lagern, nennen wir es mal so pro-bolschewistischen und anti-bolschewistischen, wenig Beachtung geschenkt, welche neue Quellen nach 91 in der Ex-Sowjetunion zugänglich waren, sondern hielten im Grunde genommen an die Interpretationen, die jetzt unmittelbaren Teilnehmer der Ereignisse wie Trotzki oder Autoren, die mit Kronstadt sympathisiert haben, wie jetzt Sjevolod Volin oder Emma Goldman formulierten.
Ja, soweit Jewgeni Kasakow, der gerade seine Doktorarbeit beendet hat, über Opposition in der Sowjetunion. Es geht um den Aufstand, den Matrosenaufstand von Kronstadt und um die Bewertung dessen. Jewgeni Kasakow nennt es den Mythos Kronstadt.